Radio Prag Nachrichten.
Außenminister Schwarzenberg: Streit um Abholzung im Böhmerwald ist pseudoreligiöser Krieg. Historische Peterbaude nach Feuer zerstört. Ursache vermutlich Brandstiftung. Populäre Sopranistin Milada Subrtova verstarb im Alter von 87 Jahren. Außenminister Schwarzenberg mischte sich heute in den Streit um die geplante Abholzung im Naturschutzpark Böhmerwald ein und bezeichnete die Auseinandersetzung als einen pseudoreligiösen Krieg. Er kritisierte, dass der Nationalparkdirektor Jan Straski einen Teil der Wissenschaftsgemeinde von der Diskussion ausschließe. Auch habe das Umweltministerium in den letzten Wochen überhaupt nicht auf die Geschehnisse reagiert. Sie spielen toter Mann und hoffen, die Borkenkäfer werden ihrem Beispiel folgen, so Schwarzenberg weiter. Die Partei Top 09 hat in Verhandlungen mit den Aktivisten erreicht, dass sie auf die Blockade verzichten, sollte das Umweltministerium einen runden Tisch einberufen. An den Verhandlungen müssten aber nicht nur Vertreter der Nationalparkverwaltung teilnehmen, sondern auch Wissenschaftler, Vertreter des Umweltministeriums, des Kreises, der Gemeinden und der politischen Parteien, so ein Sprecher der Umweltaktivisten. Erst am Montagabend konnte die Feuerwehr die Flammen in der historischen Peterbaude löschen. Die Baude, eine der ältesten Berghütten im tschechischen Teil des Riesengebirges, wurde durch den Brand völlig zerstört. Die Flammen hatten am Montagmorgen den gesamten Gebäudekomplex erfasst. Es waren 5 Löschzüge im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Die Ursache des Feuers sei offensichtlich Brandstiftung gewesen, hieß es. Die Polizei hat nun mit ihren Ermittlungen begonnen. Nach einem Eigentümerwechsel vor 3 Jahren wurde die Berghütte in der Nähe von Spindlerow-Mlin für Touristen geschlossen und verfiel nach Medienberichten zusehends. Einzelheiten erfahren Sie im Anschluss in unserem Tagesecho. In ihren Kommentaren am Dienstag befassen sich einige tschechische Tageszeitungen mit dem US-Schuldenstreit. Die Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny titelt dazu: Das Drama ist vorbei, jetzt schnell vergessen. Danach betont das Blatt aber, dass der Kompromiss, in dem sich Demokraten und Republikaner auf eine Anhebung des Schuldenlimits geeinigt haben, das grundlegende Problem des Landes nicht gelöst habe. Es findet sich keine Antwort auf die Frage, wie man die Schuldenspirale in Zukunft stoppen könne. Das Abkommen hat den Absturz der USA in die Zahlungsunfähigkeit verhindert, Amerika könne sich aber nur in diesem einen Punkt auf die Schulter klopfen. Ansonsten hinterlasse das derzeitige Washington einen ziemlich düsteren Eindruck, schreibt das Blatt weiter. Im Alter von 87 Jahren ist am Montag in Prag die populäre tschechische Sopranistin Milada Subrtová verstorben. Die langjährige Opernsolistin war insgesamt 43 Jahre am Tschechischen Nationaltheater in Prag engagiert. Hier verkörperte sie dutzende Rollen aus der nationalen wie internationalen Opernszene. Berühmt wurde sie vor allem durch die Rolle der Rusalka in der gleichnamigen Oper von Antonín Dvořák. Milada Subrtová erwarb sich höchste Anerkennung durch ihre ungewöhnlichen Gesangsfähigkeiten und ihre ausgezeichnete Technik. Ihre Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis. Zum Fußball. Die tschechische Fußball- und Juniorenauswahl bis 19 Jahre ist Vize-Europameister. Im Finale der diesjährigen U19-Europameisterschaft unterlagen die Schützlinge von Trainer Jaroslav Šebík am Montagabend im rumänischen Chiana der favorisierten Elf aus Spanien mit 2:3 nach Verlängerung. In der dramatischen Partie standen die jungen Tschechen dabei gleich zweimal kurz vor dem Titelgewinn. Nach Toren von Ladislav Krejci und Patrick Lacha waren sie jeweils in Führung gegangen, doch die Spanier konnten 6 Minuten vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit und zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung jeweils ausgleichen. 5 Minuten vor dem Abpfiff erzielten die Spanier dann den Siegestreffer. Zum Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt. Im Laufe des Tages ziehen örtlich weiter Wolken auf, vereinzelt gibt es Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter aber nur bis zu 17 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm stellen wir Ihnen einen tschechischen Künstler, Indologen und Übersetzer vor, der als Unterzeichner der Charta 77 vor der Wende nach Wien ausreisen durfte, sich jetzt aber umso mehr in Tschechien engagiert. Das Gespräch, das Radio Prag mit ihm geführt hat, hören Sie in unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Zu Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Endlos Streit oder doch nicht? In die verfahrene Situation um die richtige Vorgehensweise bei der Bekämpfung des Borkenkäfers im Böhmerwald scheint jetzt endlich eine Schlichterrunde in Sicht. Wie diese aussehen könnte, das erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Und Brandstiftung oder nicht? Auch der höchste tschechische Mittelgebirgskamm, das Riesengebirge, macht am Montag von sich reden. Leider negativ, denn mit der historischen Peterbaude ist ein wahres Kleinod der Region unwiederbringlich zerstört worden. Mehr dazu in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Im Nationalpark Böhmerwald bemühen sich seit 18 Tagen Umweltaktivisten, das Abholzen der vom Borkenkäfer befallenen Bäume zu verhindern. Die Wissenschaftler geben den Umweltfreunden recht. Die jüngste Entwicklung im endlosen Borkenkäferstreit fasst Martina Schneiberger zusammen.
Die Bürgerinitiative Zeleni Kruh veranstaltete am Montag in Prag eine Diskussionsrunde zur aktuellen Situation im Böhmerwald. Der Naturschutz sollte ein gesellschaftlicher Prozess sein, der sich auf wissenschaftliche Argumente stütze, erklärte die Leiterin des Verbands Julia Solovičová.
Wir sind beunruhigt durch die Ablehnung der wissenschaftlichen Argumente, die wir im öffentlichen Raum erleben. Darum haben wir uns entschieden, das Wort den Experten zu geben, denen in den Medien bislang kein Raum gewährt wurde.
Am Vogelbach, wo die Umweltschützer ihre Blockadeaktionen durchführen, sind die Bergfichten ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems, sagt Professor Pavel Kindelmann. Er arbeitet im Institut für globale Veränderungen an der Akademie der Wissenschaften sowie an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität.
Die Naturwissenschaftler sagen, in den ursprünglichen Ökosystemen soll man die Bäume nicht fällen. Diese Systeme stellen etwa 30% des Nationalparks dar.
Jan Fraus leitet das Umweltinstitut an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Er hält es für tragikomisch, dass der Streit um den Borkenkäfer auf die emotionale Ebene heruntergeschraubt wurde. Der rationale Kern der Diskussion bestehe aber darin, bis wohin die Naturzonen reichen sollen.
Die Naturzonen sind das Wertvollste, was es im Böhmerwald gibt. Der Naturschutz hat nicht nur den Schutz von Tier- und Pflanzenarten zum Inhalt. Es geht vielmehr um einen Komplex von Beziehungen zwischen den natürlichen Prozessen und den Organismen. Diesen Beziehungskomplex müssen wir aufrechterhalten. Und der Borkenkäfer ist ein integraler Bestandteil der Naturprozesse.
Fraus gibt den Umweltaktivisten recht, die an der Blockade im Böhmerwald teilnehmen. Die Protestblockade wurde von der Umweltbewegung Hnutí Duha, Bewegung Regenbogen, initiiert. Jiří Kisor leitet bei dieser Bürgerinitiative das Programm Wälder. Seiner Meinung nach macht es keinen Sinn, am Vogelbach Bäume wegen der Borkenkäferplage zu fällen.
Weil das ein sehr wertvolles Gebiet ist. Das ist ein Heim von zum Beispiel Auerhahn oder Dreizähnspecht oder Sperlingsscouts. Und vielleicht ist das vielmehr hier im Bereich Ptačí potok eine Demonstration der politischen Macht.
Und wie lange wollen die Umweltfreunde ihre Blockade noch fortsetzen, Jiří Kisor?
Soweit ich weiß, in etwa 10 Tagen soll der Borkenkäfer die von ihm befallenen Bäume verlassen und dann hat das Fällen von befallenen Bäumen keinen Sinn mehr. Also die Blockade will noch etwa 10 Tage dauern und dann werden die Bäume entweder alle gefällt oder bleibt der Wald gerettet.
Es kann aber auch sein, dass die Blockade früher beendet wird. Kurz vor Redaktionsschluss wurde nämlich bekannt, dass die Partei Top 09 und die Bewegung Hnutí Duha Folgendes vereinbart haben. Die Umweltorganisation werde ihre Proteste beenden, sobald sich alle am Streit beteiligten Seiten an einen runden Tisch setzen werden und die Nationalparkverwaltung den Holzschlag am Vogelbach abbrechen wird. Der Außenminister und Parteichef von Top 09, Karel Schwarzenberg, zeigte Verständnis für die Protestierenden. Er kritisierte zudem die Nationalparkverwaltung, dass sie einen Großteil der Wissenschaftler aus der Diskussion ausgeschlossen habe. Die Situation im Böhmerwald schade dem Ansehen Tschechiens im Ausland, so der Außenminister. Inzwischen hat auch die EU-Kommission zur Lage im Böhmerwald Nachfragen im Außenministerium gestellt.
Ein Beitrag von Martina Schneiberger zur aktuellen Borkenkäfersituation im Böhmerwald. Und wir bleiben im Gebirge, wechseln aber das Terrain. Das Riesengebirge im Nordosten Tschechiens hat am Montag eine seiner ältesten Berghütten verloren. Die Peterbaude, die nahe der tschechisch-polnischen Grenze in fast 1300 Meter Höhe stand, wurde nach einem Brand völlig zerstört. Maketa Kachlikova mit den Einzelheiten.
Dichter Nebel hat am Montagmorgen den Bergkamm des höchsten tschechischen Gebirges verhüllt. Das Feuer, das dort in frühen Morgenstunden ausbrach, war daher nicht zu sehen und die Feuerwehr wurde erst um 9 Uhr benachrichtigt. Die Flammen hatten den gesamten Gebäudekomplex erfasst, so dass man nichts mehr retten konnte. Die Peterbaude war eine der ältesten Berghütten im Riesengebirge, die zudem einen besonderen architektonischen Wert hatte.
Die Peterbaude war aus mehreren Gründen von Bedeutung. Erstens als Bestandteil eines gesamten Systems von Berghütten, durch die das Riesengebirge durchwoben ist. Sie zeigen, wie man im Riesengebirge lebte und wirtschaftete. Zweitens war sie durch ihre Architektur vom Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt. Und durch ihr einzigartiges Interieur, das besonders mit Holzschnittarbeiten und Glasmalerei verziert war. Der Verlust ist definitiv groß und unersetzlich. Aus dem Riesengebirge ist somit ein Stück Geschichte verschwunden.
Sagte Radomíra Sedláková vom Institut für Architektur der Prager Technischen Universität, dem tschechischen Rundfunk. 1811 ließ Johann Petermann anstelle einer Sommeralm eine Berghütte erbauen, die das ganze Jahr über genutzt wurde. Sein Name verbirgt sich verballhornt auch in der bis heute geltenden Bezeichnung Peterbaude, auf Tschechisch Petrova Bruder oder Petrovka. Petermanns Neffe Vincent Zinecker ließ die Hütte in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in ein Berghotel umwandeln, das Anfang des 20. Jahrhunderts weiter umgebaut und erweitert wurde. Der Landschaftsökologe und Riesengebirgsexperte Pavel Klimeš über die Bedeutung des Berghotels.
Bis dahin waren alle Berghütten umgebaute Bauernhäuser. Die Gäste wohnten dort, wo früher das Heu gelagert wurde. Die Peterbaude war dagegen bereits 1887 nur für Gäste gebaut worden. Sie besaß eine Reihe von einzigartigen Architekturelementen. Sei es die Steinverkleidung, das mit Rasen bedeckte flache Dach, hohe Fenster, die einzigartigen Innenräume mit Vitragen, Holzschnittarbeiten, Plastiken und Bildern. Das Haus war einfach die Nummer 1 im Riesengebirge.
Die Brandursache ist weiter offen. Die denkmalgeschützte Hütte wurde 2008 von der Prager Firma Snowy Charlotte gekauft. Seitdem war sie geschlossen und verfiel. Nach Augenzeugenberichten hätten dort Obdachlose übernachtet. Die Firma wurde dafür mehrmals kritisiert und Fachleute warnten vor einem drohenden Einsturz des Gebäudes. Snowy Charlotte behauptet, bereits ein Projekt zur Renovierung der Peterbaude ausgearbeitet zu haben. Das aber müsse nun umgewertet werden. Es gibt auch schon Spekulationen, dass der Brand mit Absicht gelegt worden sei, was die Besitzer entschieden zurückweisen. Direkt an der Brandstelle darf nun nämlich ein neues Gebäude gebaut werden, was im Nationalpark sonst nicht möglich ist. Außerdem würde der Bau eines neuen Hotels nicht mehr unter strenger Aufsicht der Denkmalschützer stattfinden, wie es im Falle der Renovierung der alten Baude der Fall gewesen wäre. Die Zerstörung der Berghütte entfesselt nun eine Diskussion über den Bau eines neuen Gebäudes im Nationalpark. Soll eine Replik der alten Baude oder ein neues Hotel gebaut werden? Die Architektin Radomíra Sedláková bevorzugt noch eine dritte Möglichkeit.
Ich bin der Meinung, dass dort gar nichts gebaut werden soll. Man heult allgemein darüber, dass das Naturschutzgebiet Riesengebirge überfüllt ist und dass dort Straßen zu den Berghütten im Zentralteil des Gebirges führen müssen. Man erwägt den Abbruch der Elbbaude. Warum sollte man diese Katastrophe nicht nutzen? Man sollte dort gar nichts bauen und so auch eine Straße abschaffen. Ich würde dies als die ehrlichste Lösung betrachten.
Markéta Kachlíková informierte Sie über einen Großbrand im Riesengebirge, dem leider die altehrwürdige Peterbaude zum Opfer fiel. Und das war es für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Nun aber zu unserer heutigen Sendereihe. Jan Kobelik ist Künstler, Indologe und Übersetzer. Seit der Wende engagiert er sich auf dem Kulturbauernhof in Čechlovice. Er ist mit Lenka Holíková, der Leiterin des Bauernhofs, befreundet und hat an allen größeren Aktionen der letzten Jahre mitgewirkt. Sein Lieblingsprojekt ist das Künstlersymposium Prodeni, zu Deutsch Strömungen, das bereits seit 10 Jahren regelmäßig im Juli auf dem alten Meierhof stattfindet. Jan Koblik lebt jetzt in Wien, dorthin emigrierte er Ende der 70er Jahre. Er hatte bereits als 18-Jähriger die Charta 77 unterzeichnet und konnte deshalb nicht studieren. Als der damalige österreichische Bundeskanzler allen Charta-Unterzeichnern politisches Asyl anbot, nutzte es Koblik und ging nach Wien. Mitte Juli, zum Ende des diesjährigen Symposiums, hat Marco Zimmermann mit Jan Koblik gesprochen. Hören Sie dazu jetzt eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe, heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon.
Ja, Herr Korbelik, vielen Dank, dass Sie die Zeit für ein Interview heute gefunden haben. Sie haben noch in der kommunistischen Tschechoslowakei das Abitur gemacht, durften dann aber nicht studieren. Vielleicht können Sie kurz ein paar Worte dazu sagen, warum das so war.
Nach dem Abitur habe ich zuerst im Spital gearbeitet, weil ich die Chance zu studieren habe ich als sehr niedrig eingestuft. Ja? Und dann 77 war schon die Charta 77, die habe ich dann unterzeichnet, ich dann im Februar. Und damit war praktisch der Weg zum Studium versperrt in diesem Land.
Ja, wie ging es denn dann weiter? Sie haben die Charta unterzeichnet, gab es dann Repressionen von Seiten des Staates?
Repressionen direkt nicht. Ja, ein paar Polizeiverhöre, ja, die waren manchmal unangenehm, weil die halt, ja, also gefoltert wurde ich nicht, das war, aber hin und wieder ein paar Schläge habe ich abgekriegt, ja. Mhm. Aber es wurde gesagt, die Jüngeren kriegen hin und wieder was und die Älteren über 30 nicht, ja. Mhm. Und da ich als Sanitäter gearbeitet hatte, konnten sie mir praktisch nichts antun, weil die brauchten die Menschen. Es war chronischer Arbeitsmangel damals und das war auf so einer Stelle war Mensch geschützt. Ja.
Wie ging es weiter? Waren Sie politisch aktiv? Man würde ja jetzt sagen, Sie sind Dissident vielleicht. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie etwas publiziert oder demonstriert?
Demonstrieren war nicht möglich, weil die Menschen sofort verhaftet wurden. Also das erste Mal war das, ich weiß nicht, wir waren 15 Jahre alt und wir am Wenzelsplatz in Prag. Mhm. Ich ging mit einem Schulfreund und dann plötzlich haben wir zwei andere getroffen. Mhm. Und plötzlich waren Polizisten in Zivil da und haben uns auseinandergetrieben, Grenze auseinander. Sie dachten schon, die waren überall dort präsent. Mhm. Und sie dachten, vielleicht wird jemand hier eine Demonstration anfangen. Aber Vervielfältigung der sogenannten verbotenen Bücher, ja, das waren Schriften, also von tschechischen Schriftstellern oder von Vaculík, Havel, Patočka, der Philosoph. Übersetzungen und dann das Distribuieren in die Provinz sozusagen. Und da hat mich auch jemand verpetzt in der Stadt, ja.
Also da hat sie jemand verraten. Was ist dann passiert?
Ein Polizeiverhör, ja, mit Drohungen, aber auch mit Versprechen, wenn ich bei Ihnen die Mitarbeit unterzeichne, dann ist die Möglichkeit, dass ich mein Medizinstudium wirklich mache. Ich wurde nämlich aufgenommen dann in das sogenannte Null-Jahrgang von Medizin. Und das ist schon, da ist schon eine große Chance. Da lernt man schon was. Also man arbeitet weiter im Spital, aber die Studenten lernen verschiedene Fächer, ja, gehen zu Vorlesungen, ja, und die haben gesagt, ja, also Weg zum Studium ist frei, aber unter der Bedingung, ne? Und das wollte ich natürlich nicht, ja.
Sie haben sich dann entschieden, nach Wien auszuwandern oder nach Österreich. Wie genau muss man sich das vorstellen? Stellt man einen Antrag auf Ausreise oder flüchtet man? Oder wie genau funktioniert so etwas?
Ja, Flucht war gefährlich. Jedes Jahr sind sehr viele Leute geflüchtet. Entweder die gefährliche Methode, die Methode über die Drähte, den eisernen Vorhang, oder die sanfte Methode, zum Beispiel wie Jugoslawien, ja. Von Jugoslawien dann emigrieren nach Österreich war kein Problem, kein großes Problem, weil dort gab es den richtigen eisernen Vorhang nicht mehr. Deswegen wurden viele Leute nicht einmal nach Jugoslawien, ja, haben ausreisen dürfen, also als Touristen. Mhm. Und ja, ich stellte den Antrag. Ich habe gedacht, ja, vielleicht will ich mal auch studieren. Und ich hatte eigentlich wirklich Nase voll von dem Regime. Mhm. Hannah Arendt hat mal geschrieben in einem Buch, in einem totalitären Regime kann man nicht einmal richtig denken. Ja? Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht bin ich schon auch irgendwie verdorben oder irgendwie innerlich beschädigt. Und da der damalige Bundeskanzler Kreisky, österreichischer Bundeskanzler, die Charta-Leute praktisch eingeladen hatte nach der Charta, Visum und irgendwie sofortige Aufnahme und so, politisches Asyl nach einem Asylverfahren, ja. Er hat gewusst, geahnt, das wären so ein paar hundert Leute. Es waren dann, meiner Schätzung nach, so ungefähr 200 Leute, die über Wien, dann 50 sind vielleicht in Wien geblieben und die anderen Australien, Amerika, Kanada und so. Ja. Mhm. Also Antrag. Ja, ich musste viele Dokumente noch einsammeln und dass ich keine Schulden habe und eine komplizierte Bücherliste mit einer versiegelten Handtasche bin ich über die Grenze gereist vom Zöllner in Prag, versiegelt, ja. Und sie haben kontrolliert, was ich anhab, ob ich nicht mehr habe. Ja, und dann bin ich glücklich nach Wien gekommen.
Nachdem Sie in Wien angekommen sind, wie ging es dann weiter? Haben Sie dann ein Studium aufgenommen in Medizin oder etwas anderes gemacht?
Zuerst wartet man auf sein politisches Asyl und dann natürlich darf man arbeiten und dann habe ich angefangen zu studieren, nicht Medizin. Also mich hat immer Indologie interessiert, also Indien als Kultur. Ich habe schon in Prag auf der Sprachschule Sanskrit gemacht, ja. Aha. Ein paar Jahre. Das konnte mir niemand verbieten, weil das hat selber bezahlt an der Sprachschule. Und dann Indologie und Philosophie, aber ich habe immer auch gemalt und ja, und immer mehr.
Wir sind jetzt hier in Zhechlovice auf dem sogenannten Kulturbauernhof und Sie sind hier sehr aktiv mit Kunstprojekten. Wie genau kamen Sie dazu, dass Sie in diesem deutsch-tschechischen Feld, in diesen Kulturbegegnungen aktiv geworden sind?
Ich habe im Jahr 1991 Lenka Holíková kennengelernt, in Deutschland kennengelernt. Dann haben wir festgestellt, dass wir viele gemeinsame Bekannte hatten, schon damals. Mhm. Sie war dann legal in Deutschland gelebt. Mhm. Ja, und dann hat sie studiert in Deutschland, in Krefeld, in einer Fachhochschule. Und dann haben ihre Eltern, ihr Vater hat diesen ganz zerfallenen Bauernhof gekauft, also Meierhof eigentlich. Ja. Und nach ein paar Jahren hat die Lenka, da sie Freunde und Bekannte in Deutschland hat, Künstler, die Idee, dass etwas Internationales hier gemacht werden könnte. Wir sind fast an der deutschen Grenze. Ja. Mhm. Dresden ist wahrscheinlich nicht einmal eine Stunde entfernt. Ja.
Gut, das Projekt Prodeni, was jetzt heute auch zu Ende gegangen ist, läuft schon seit
13 Jahren.
Wie würden Sie sagen, ist es erfolgreich? Melden sich viele deutsche Künstler oder viele tschechische Künstler oder beide? Und gibt es auch andere Nationen, die teilnehmen?
Es ist unglaublich erfolgreich. Also 1999 war der erste Jahrgang von Prodeni, von diesem internationalen Symposium. Es ist natürlich nicht so bekannt wie Biennale, ja, aber in Venedig. Aber es wird immer mehr bekannt, es melden sich auch immer mehr neue Leute und das ist wichtig. Wir sind im Sudetenland hier, ja. Von diesem Dorf wurden die Deutschen vertrieben. Mhm. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass sich die Tschechen und Deutschen hier treffen. Zum Prodeni zurück. Ich würde sagen, es ist wirklich sehr erfolgreich und wir genießen das immer und dann auch Feedback von den Leuten aus Deutschland, also aus Österreich gibt es Teilnehmer aus der Slowakei. Ja, wir haben zum Beispiel aus der Schweiz auch jemanden. Mhm. Amerikanische Studentinnen waren hier auch, die hier einen Film darüber gedreht haben, ja.
Wie ist es denn mit der Bevölkerung hier vor Ort in Zhechlovice selber? Akzeptieren die das Kulturprojekt oder gibt es da Probleme?
Probleme gibt es sicher gar nicht. Also mit den Menschen zuerst, das war mein Gefühl. Wenn wir in der Dorfkneipe gesessen sind, die haben so geschaut, was machen die Leute da und diese Deutschen und so. Aber das ist jetzt schon längst vorbei. Ja, die freuen sich, da sind noch neue Leute, die kommen dann auch zur Vernissage. Mhm. Ja. Nicht das ganze Dorf, aber ein paar Leute waren gestern auch da, ja, und schauen, was hier läuft. Auch wenn sie die Kunst nicht interessiert, dann schauen sie, aha, was ist das und das, ja.
Also es ist nicht nur ein internationales Begegnungsprojekt, sondern man könnte sagen, dass die Leute vor Ort dann auch profitieren.
Eindeutig und das ist super, das ist wichtig. Ja, das ist gut, dass die Leute, die hier im Dorf leben, dass sie auch ein bisschen was davon haben und die Begegnung mit den Menschen genießen können. Es ist Prodeni seine Aktion, aber sonst gibt es hier zum Beispiel deutsch-tschechische Aktionen mit Kindern oder Erwachsenen mit Behinderung, die treffen sich hier und dann der nächste Teil ist wieder in Deutschland, in Dresden oder in Pirna war das, ja, und diese Aktionen sind für mich absolut sinnvoll, ja. Malen kann jeder oder etwas Kunst machen, aber dass sich die Leute so transnational begegnen oder regional, ja, das ist eine große Entwicklung, ja, nach diesen ganzen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Ist das phänomenal eigentlich.
Herr Kobelik, vielen Dank für das Gespräch. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.